neue Folge im Produktwerker-Podcast. Natürlich reden wir viel über Product Discovery in diesem Podcast, aber ganz entscheidend ist zunächst mal eine exzellente Product Delivery. Und heute sollte es eben gehen um Continuous Delivery, eine kontinuierliche, gute Auslieferung. Ihr kennt das vielleicht aus so Begriffen wie CI/CD Pipeline, also Continuous Integration, Continuous Delivery. Und in dieses Thema nehmen euch jetzt Oliver und Dominik mit. Viel Spaß dabei, ich wünsche euch eine ganze Menge Impulse.
Wir haben an dieser Stelle schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn wir ein großes Produkt auf einmal releasen. Und ja, dabei kam es schon zu Begriffen wie Continuous Integration, Continuous Delivery oder sogar Continuous Deployment. Genau das wollen wir uns heute mal was genauer anschauen. Und wir heißt in diesem Fall, Olli ist an meiner Seite, Hallöchen.
Hi Dominik.
Ich habe schon gesagt, wir hatten das beim letzten Mal, ist schon ein kleines bisschen her, wir haben über das Thema Releasen großer Produkte und so weiter, wenn ich jetzt sozusagen ein Big Bang Release mache, gesprochen. Und heute schauen wir uns mal so ein bisschen an, wenn ich eben nicht ein Big Bang mache, sondern wo ich kontinuierlich kleinere Sachen ausliefern kann. Jetzt habe ich schon ein paar Begriffe reingeworfen. Ich glaube schon fast als allererstes müssen wir ein bisschen Klarheit schaffen. Kannst du, bevor wir in die einzelnen Begriffe genauer reingehen, vielleicht erstmal so eine Art Übersicht geben, was Continuous Integration, Delivery, Deployment oder was auch immer so genau bedeutet?
Ja, das ist gefährlich, dass du den Ball zu mir rüberspielst, ne? Wir beide als Produkt-Heinis jetzt mit eher technischen Fragestellungen. Aber ich kann ja mal versuchen, so gut ich das verstanden habe, zu erklären. Früher, wenn wir Software entwickelt haben oder wenn wir digitale Produkte entwickelt haben, also sehr traditionell, dann war nach der Entwicklung der Produkte, Weiterentwicklung der Software, einzelner Module, immer am Ende eine Phase von, jetzt integrieren wir diese Dinge miteinander, fügen sie zusammen, sodass wieder das gesamte Produkt irgendwie entsteht. Ich will jetzt gar nicht sagen, ne, wenn man wasserfallartig unterwegs ist, sondern wir hatten, so wie du das gerade anmoderiert hast, ja auch gesagt, ja, vielleicht haben wir irgendeine Entwicklung, die 3-6 Monate dauert und dann machen wir ein großes Release. Und da ist meine Erfahrung, ich bin ja auch ein bisschen älter, dass die Integration der einzelnen Bestandteile, der Softwaremodule, die wir haben, eigentlich immer so eher gegen Ende passierte. Und daraus sind eine ganze Menge Verzögerungen entstanden, weil du kannst dir das vorstellen, wenn du die verschiedenen Teile dann zusammenstöpselst, stellst du auf einmal fest, ja, an der Stelle passt das vielleicht nicht so oder an der Stelle gibt es diese Abhängigkeit. Und um zum ersten Begriff zu kommen, also für mich ist Continuous Integration eine Praktik, die diese Integrationsphase oder die Aufgabe der Integration verschiedener Bestandteile viel früher und eigentlich auch viel regelmäßiger in unseren Produktentwicklungszyklus, in unseren Softwareentwicklungszyklus bringt. Ja, also wir bauen, wir testen die Software und integrieren den Code viel, viel regelmäßiger, ne? Und wir sind hier ein Podcast für Product Owner und im agilen Kontext. Und da ist halt die Frage, wie regelmäßig passiert das? Ich habe halt das ein oder andere Team tatsächlich gehabt, was, ja, ich checke den Code irgendwo aus, dann ändere ich ein paar Zeilen und dann checke ich es halt wieder ein. Das heißt, dann steht es auch den anderen wieder zur Verfügung und die arbeiten dann auf dieser Codebasis dann irgendwie weiter. Continuous Integration. Das ist für mich dann die Voraussetzung, und das war der zweite Begriff, den du reingeworfen hast, um so etwas wie Continuous Delivery machen zu können. Ja, was bedeutet Continuous Delivery? Für mich ist das ein weitergehender Schritt, wo ich automatisiertes Testing in einer möglichst produktionsnahen Umgebung, manche nennen das dann Staging-Umgebung, irgendwie mache. Also gucke, ob das, was ich da zusammengestöpselt habe und die Bestandteile, die da integriert wurden, tatsächlich auch auf irgendeiner Infrastruktur funktioniert, die möglichst produktionsnah ist. Und dafür baue ich dann quasi kontinuierliche Builds oder neue Produktinkremente meiner Software und kann halt feststellen, ob das Ganze auf der Umgebung, wo ich unterwegs bin, dann funktioniert oder ob das nicht funktioniert und irgendwie Fehler wirft, ne? Und dass das Testing irgendwo an irgendeiner Art und Weise anschlägt. Continuous Delivery ist in meiner Welt aber noch nicht der Schritt zu sagen, das Ganze, was ich dann auf einer Vorproduktionsumgebung, Staging-Umgebung getestet habe, schiebe ich dann auch wirklich in Produktion und schiebe ich es live. Weil das wäre jetzt der dritte Begriff, den du reingeworfen hast, Continuous Deployment zu machen. Also auch den Schritt von das Ganze, was ich da als neue Produktvision, Produktinkrement gebaut habe, auch im Continuous Deployment automatisch auf die Produktionsumgebung zu schieben. Das heißt, den Schritt, der vielleicht bei Continuous Delivery noch fehlt, nämlich dass da manuell diese Version auf Produktion gebracht werden muss, dass die auch in irgendeiner Art und Weise automatisiert wird. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ne, Integration geht eigentlich hin, um das, was an Veränderungen am Softwarecode ist, kontinuierlich und ständig und regelmäßig zu integrieren. Continuous Delivery, ein Produktinkrement tatsächlich zu bauen, was potenziell auslieferungsfähig ist und getestet ist auf einer möglichst produktionsnahen Umgebung. Und Deployment, dann auch den Deployment-Prozess dieser Produktvision möglichst zu automatisieren und das Ganze auch in die Produktionsumgebung zu bringen.
Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, so, also ich sehe das ja wie du, ne, auch als Produktmensch. Jetzt habe ich mal Informatik studiert, so ist das ja auch nicht, aber da wird vielleicht die eine oder andere Nuance nicht so ganz richtig sein, aber es soll uns an dieser Stelle auch erstmal gereichen, dass wir sagen, okay, damit können wir jetzt zumindest mal die Diskussion weiterführen. Weil wenn ich jetzt so aus Product Owner Perspektive da drauf schaue, dann haben die verschiedenen Vorgehensweisen ja auch verschiedene Vor- oder Nachteile. Ich weiß gar nicht, Continuous Integration ist mir gar nicht so wichtig. Das würde ich schon, also in meinen Fällen war das irgendwie immer mindestens gegeben, dass Code immer sehr schnell integriert worden ist. Das heißt, sehr schnell auch wieder auf den Hauptbranch oder so weiter eingecheckt worden ist, etc. pp. Aber das Thema Continuous Delivery ist ja das, was uns heute auch primär so ein bisschen getrieben hat. Was sind so die ersten Vorteile aus Sicht von Product Owner, die dir dazu einfallen?
Also ich glaube, dass ich natürlich durch automatisierte Tests, die auf einer Umgebung stattfinden, die möglichst nah an der Produktionsumgebung ist, ich natürlich Risiko minimiere. Ne? Also technologische Risiken. Das heißt, ich weiß, dass das, was gebaut wurde, eigentlich, wenn wir eine nennt es wie auch immer, ne, Staging-Umgebung oder sowas haben, also eine Vorproduktiv-Umgebung, dass wir eine hohe Sicherheit haben, dass wir technologisch was gebaut haben, wovon wir glauben, dass das produktiv auch wirklich funktioniert. Und für mich ist das eine ganz klare Risikoreduktion, ne? Also nicht mit irgendwas auf Live-Umgebung zu gehen, ohne zu wissen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich habe tatsächlich am Anfang meiner agilen Laufbahn mal ein Team gehabt, wo ich Product Owner war, wo wir auch umgestellt haben auf Scrum, ne, und wo wir dann in Sprints unterwegs waren, wo ich mich gewundert habe, warum aus der eher technischen Richtung doch großer Widerstand kam, am Ende jedes Sprints dann die Ergebnisse oder Teile der Ergebnisse des Sprints tatsächlich auch zu releasen. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass die überhaupt keine Infrastruktur dafür hatten, ein Release, was sie getätigt haben, im Zweifel auch wieder zurückdrehen zu können. Deswegen, und da gab es natürlich keine Staging oder was auch immer Umgebung, die dann irgendwie nah dran war. Deswegen haben die natürlich das Risiko eines regelmäßigen Liefern oder sogar Deployments irgendwie gescheut. Und für mich als PO war es natürlich gut, dort Zeit und auch Aufwand zu investieren, damit ich halt eine Risikoreduktion hatte und schon vor dem Deployment wusste, funktioniert das denn so halbwegs oder nicht. Und im Zweifel nicht, in dem Fall wären es dann 2 Stunden Downtime zu haben und keinen Zugriff auf die Applikation, falls man irgendwas irgendwie wieder zurückdrehen müsste.
Ich finde das mit dem Risiko sehr nachvollziehbar. Ich würde es aber gar nicht nur so auf die technische Qualität und so weiter reduzieren, sondern, also die Frage ist ja immer, wann holst du dir Feedback? Und natürlich wollen wir so früh wie möglich Feedback bekommen. Ich finde aber spätestens dann, wenn wir auf einen, du hast eben so schon gesagt, produktionsnahes oder möglichst produktionsähnliches System alles aufspielen, dann fühlt sich das Ganze auch schon fast wie echt an. Ne? Also es ist noch nicht live, das ist mir klar. Wenn ich aber zumindest dafür sorge, dass ich möglichst eine ähnliche Datenumgebung habe. Ne? Vielleicht, indem ich bestimmte Daten aus Produktivsystemen immer wieder in so eine Staging-Umgebung überführe. Und ja, dabei muss man natürlich die E-Mail-Adressen alle nochmal überarbeiten und austauschen, damit nicht bei irgendwelchen bestimmten Sachen aus Versehen alle echten Nutzerinnen und Nutzer eine E-Mail bekommen. Aber dann kann ich halt auch sagen, wir spielen jetzt mal auf diesem System rum. Wir schauen mal, wie sich das anfühlt für uns, für unsere StakeholderInnen, für die uns etwas näher stehenden Menschen, die zum Beispiel unser Produkt als erste verproben und nutzen können, ja, indem sie mal eben vielleicht jetzt interne irgendwie darauf zugreifen können. Aber das heißt, wir kriegen früher Feedback. Und ich habe auch eben ja gesagt, für mich ist Continuous Integration schon fast eine Minimalvoraussetzung, alleine so wegen diesem Verständnis, wann ist etwas fertig? Und wenn wir etwas gemacht haben, das auf einer produktionsähnlichen Umgebung schon läuft, dann haben wir auch dieses Thema Deployment mindestens mal ausprobiert. Das heißt, da ist der ganze Aufwand, den wir hinten raus haben, für mich viel überschaubarer. Wenn ich sogar das Thema Integration noch machen müsste, dann entsteht so eine unbekannte Menge an Arbeit, die nach dem Zeigen der eigentlichen ja potenziell auslieferungsfähigen Produktinkremente noch irgendwie vor mir steht. Das ist mir zu hoch. Da bin ich ganz ehrlich.
Ja, und auch der Scrum Guide sagt da ja tatsächlich relativ klar, dass am Ende des Sprints ein potenziell auslieferbares Produktinkrement fertig sein sollte. Ob das jetzt ausgeliefert wird oder nicht, ist nochmal Entscheidung, finde ich, des Product Owners, ne? Weil es kann ja sein, ich warte, hatten wir in der Folge mit dem großen Big Bang Release ja auch, ich warte nochmal 1, 2, 3 Sprints. Das kann ja wirtschaftlich durchaus total sinnvoll sein. Aber es ist potenziell auslieferbar und da bin ich bei dir, ne? Also ich glaube, ich brauche sowas wie Continuous Integration auf jeden Fall, um zumindest schon mal das Gefühl zu haben, dass etwas fertig ist und nicht nur vielleicht auf dem Rechner eines Entwicklers oder einer Entwicklerin irgendwie läuft. Aber eigentlich brauche ich sowas wie Continuous Delivery mit einer Staging, Abnahme, was auch immer Umgebung, um zu sagen, ja, eigentlich fehlt nur noch das, wir schieben es raus an den Kunden und damit ist es wirklich fertig. Und die Beobachtungen, die du hattest und gerade eben geteilt hast, die habe ich halt auch gehabt. Ne? Also, dass eine nicht definierbare Menge von Arbeit eigentlich noch nach dem Abarbeiten des Sprint-Backlogs irgendwo existierte, um das Ganze dann wirklich live zu irgendjemandem zu schieben und auch den Mehrwert liefern zu können. Und das wäre für mich noch ein weiterer Vorteil, ne, wenn ich den Schritt in Richtung Continuous Delivery gehe, dann bin ich natürlich in der Lage, kontinuierlicher auch wirklich Wert produktiv zu schieben und auch mit meiner Applikation zu liefern, was aus meiner Sicht natürlich einer der wichtigsten Aufgaben als Product Owner irgendwie ist.
Das sehe ich auch so. Ich finde es vor allem nochmal bemerkenswert, dass wenn wir diesen Aufwand betreiben, egal wie groß oder klein der jetzt ist, ne, aber das auf eine Staging-Umgebung zu überführen, dann haben wir manchmal auch so Transformationsarbeit. Damit meine ich jetzt, wenn wir eine größere Menge an Daten haben beispielsweise, die transformiert werden müssen, weil wir irgendetwas Wichtiges verändert haben. Jetzt können wir das auf der Produktionsumgebung natürlich auch machen und müssen das auch da machen. Nur es wird natürlich einen gewissen Aufwand erzeugen, eine gewisse Dauer vielleicht auch haben, einfach von der Laufzeit. Und vielleicht entstehen da auch gewisse Probleme, weil da Daten sind, die wir auf der Testumgebung so nicht haben. Aber auf einer Staging-Umgebung könnten wir auch, und deswegen sagte ich das eben, ne, wenn wir Daten regelmäßig von der Produktivitätsumgebung rüber in die Staging-Umgebung schieben und dann mal schauen, ne, was haben Menschen denn beispielsweise als Stammdaten irgendwo eingepflegt und so weiter. Und wir müssten das jetzt transformieren in ein anderes Format. Wie lange dauert das eigentlich? Das heißt, dieses Thema, wir veröffentlichen einmal unser Produkt, also zumindest jetzt bei so Web-Applikationen, ne, das klingt gerade ja sehr nach Web-Applikationen, dann haben wir es einmal ausprobiert und können dadurch besser antizipieren, wenn wir jetzt in das Deployment reingehen, wie groß ist das, wie risikobehaftet ist das, wie aufwendig ist das, weil auch das Deployment, gerade bei so, wir müssen Daten transformieren, ist ja sozusagen auch in der Vorbereitung ein Teil des Produktes, das wir bauen. Also wenn zum Beispiel bestimmte Berechnungen überarbeitet werden müssen, irgendwelche Daten ausgetauscht werden müssen, dann ist halt diese Konvertierungseinheit, dieses Stück Software, was wir bauen, damit es konvertiert werden kann, für mich ja auch Teil des Produktes.
Hm. Ja, und du wirst, also bin ich völlig dabei, aber du wirst halt zusätzlich auch sehen, egal ob es jetzt Daten betrifft oder irgendwie die Funktionalitäten, die wir gebaut haben, auf so einer Abnahme-Staging-Umgebung gibt es denn da doch noch Bugs, ne? Also auch wenn du es dann nutzt und dir nochmal anguckst und ein bisschen ausprobierst. Und eigentlich sind wir als Product Owner und natürlich als Produktentwicklungsteam dadurch in der Lage, viel schneller und flexibler auf bestimmte Defects oder Bugs, die wir in unserem neuen Stück Software haben, auch reagieren zu können oder schon, bevor es irgendein Nutzer sieht, vielleicht sogar daran anzusetzen und da nochmal irgendwie was nachzukorrigieren. Ich glaube, dass der Trick dabei tatsächlich die automatisierten Tests sind, aber in der Realität ich auch gemerkt habe, wenn ich es dann auf einer Staging-Umgebung noch mal ein bisschen anfassen kann und ein bisschen rumspielen kann, auch vielleicht mit relativ realistischen Daten, dass dann doch sehr frühzeitig auch noch mal irgendwas auffällt, an welcher Stelle wir noch mal nachbessern müssen, bevor wir es halt live rausschieben.
Jetzt gibt es ja, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, du hast Continuous Delivery, aber auch Deployment genannt. Wir reden gerade viel über Delivery. Ich bin eigentlich auch ein großer Freund von dem Thema Continuous Deployment. Aber ich glaube, in beiden Fällen gibt es die Technik, die hatten wir ja auch schon mal, der Feature-Toggles, die ich eigentlich dafür brauche, damit das gut funktioniert. Sprich, ich kann bei einem wie auch immer in Betrieb befindlichen System halt durch eine Konfiguration Features ein- und ausschalten, vielleicht sogar ganze Software-Module austauschen, ohne dass ich irgendwas Neues deployen müsste. Und ich habe denn das Gefühl, dass so Feature-Toggles mir da schon massiv helfen, weil wir haben jetzt gerade beim Deployment, das Ding ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwas Neues gebaut habe mit einem Team und wir bringen es bei Continuous Deployment ja sofort raus, dass das sofort jeder sieht. Also ein Feature-Toggle heißt ja auch nicht nur, ich kann Sachen ein- und ausschalten, sondern ich habe vielleicht auch bestimmte Parameter, mit denen ich bestimmte Leute halt freischalten kann oder nicht, ne? Also sei es über eine E-Mail-Adresse, sei es über eine Whitelist, eine Blacklist, wo Leute dann ausschließen oder wie auch immer. Also irgendwelche Bedingungen zu definieren, welche NutzerInnen kriegen jetzt hier eigentlich was von meinem Produkt angezeigt. Und egal, was ich jetzt von beiden Sachen nehme, ne, selbst bei Continuous Delivery, wo ich sage, okay, das ist auf dem System, aber es soll halt noch nicht greifen, wenn wir es jetzt theoretisch halt ausrollen würden. Aber spätestens bei Continuous Deployment, finde ich, macht ein Feature-Toggle vollkommen Sinn. Weil es wäre nach meinem Dafürhalten echt schlecht, wenn alles, was wir neu gebaut haben, sofort bei allen NutzerInnen zu sehen ist. Weil ich werde halt manchmal auch, das kennen wir alle, ich kann schon irgendwas anlegen, ich kann es nur noch nicht bearbeiten und löschen. Oder so. Wir sind da mit einem Feature-Set als solches noch nicht fertig.
Also ich mag die Idee und das Arbeiten mit den Feature-Toggles auch. Und auch da nochmal eine Geschichte aus so meiner Vergangenheit. Also wir hatten mal eine App, die wir natürlich für Endnutzer gebaut haben, aber wo wir auch wussten, dass intern in der Firma, in der ich da gearbeitet habe, es unglaublich viele registrierte Nutzer gab, die da unsere App auch benutzt haben, ne? Und wir hatten halt eigentlich fast immer standardmäßig so ein Feature-Toggle mit drin, das unseren internen Mitarbeitern freischalten zu können und den anderen noch nicht. Weil wir auch wussten, dass wir sehr viel Feedback von dem bekommen haben, weil die das auch sehr intensiv genutzt haben und weil sie auch Interesse daran hatten. War auch ganz spannend bezogen auf Review und so, ne? Also dann kamen Leute auch mehr zum Sprint-Review, weil sie schon mal gucken wollten, was kommt denn demnächst, ne? In der nächsten Version und was wird mir da so zur Verfügung gestellt? Das heißt, da kann man durchaus sehr viel mitspielen. Es muss einem nur bewusst sein, dass wenn man so etwas macht, und das geht ja auch nochmal über Delivery und Deployment eigentlich hinaus, du hast es zwar dargestellt, Feature-Toggles als notwendige Voraussetzung für Deployment, muss ja eigentlich nicht sein. Es macht nur die Arbeit für uns Product-Owner einfacher und deswegen wäre es ein Vorteil, sowas zu haben. Aber dass natürlich auch das Ausbauen oder Konfigurieren solcher Feature-Toggles über die Zeit vielleicht wieder aus dem Code zu entfernen, wenn sich irgendwas etabliert hat als größere Funktionalität, durchaus einen beträchtlichen Mehraufwand produziert. Und wir haben jetzt viel über Vorteile aus unserer Sicht von Continuous Delivery für einen Product Owner gesagt, aber das sind natürlich alles, nicht nur die Feature-Toggles, sondern auch die restliche technische Infrastruktur und Systeme, die wir bauen, um überhaupt Continuous Integration, Delivery, Deployment zu machen, die eigentlich erstmal nicht investierte Zeit in Funktionalität meines Produktes oder meiner Applikation sind, ne? Und das ist so eine Beobachtung, die ich mit den POs habe, die ich hier so betreue, dass die das durchaus häufiger scheuen, weil sie halt das Gefühl haben, ja, aber mein Produkt entwickelt sich halt nicht weiter. Und eine Motivation für diese Folge war für mich auch durchaus, einige Vorteile mal transparenter, auch natürlich ein bisschen laienhaft, ne, wie wir beide so als Produkt-Heinis, aber den POs zu erzählen, damit man reflektieren kann, ob das nicht doch sinnvoll ist, wenn vielleicht jemand aus einer technischen Abteilung kommt und sagt, ja, wir sollten mal Zeit in Continuous Delivery, Continuous Deployment investieren, um besser zu verstehen, was man selber vielleicht auch davon haben könnte.
Ich vermute, dass man an der Stelle auch einmal reflektieren muss als Team, wie viel Arbeit haben wir eigentlich sozusagen nach dem offiziellen Teil der Arbeit, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe im Sprint Review Sachen gezeigt, wie viel Aufwand habe ich jetzt eigentlich, ne, im schlimmsten Fall mit Integration oder eben aber auch eher mit dem Thema Delivery oder sogar Deployment. Und die Frage ist dann, ob man am Ende nicht sogar etwas Zeit spart, das kann ich gar nicht sagen, das wird auch total kontextuell abhängig sein, aber dass wir zumindest mal als Gruppe darüber reflektieren, was kostet uns das eigentlich? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es Kontexte gibt, wo der zeitliche Invest in die Infrastruktur gar nicht so unfassbar hoch ist. Ja, vielleicht einmalig, vielleicht auch immer wieder mal ein bisschen, aber in Summe könnte es sich trotzdem lohnen. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, wenn wir jetzt in großen skalierten Umfeldern sind, wenn wir, keine Ahnung, in einer Organisation sind, wo vielleicht irgendwie 20 oder 30 oder 50 oder 100 Teams noch nicht mal am gleichen Produkt, aber zumindest in so den gleichen Umgebungen und so weiter arbeiten, kann ich mir auch gut vorstellen, dass vieles an der technischen Infrastruktur vielleicht sogar zentralisiert anderen Teams bereitgestellt werden kann, wenn man es denn zulässt oder auch eben wünscht.
Und da bin ich bei dir, auch das habe ich beobachtet, das ist de facto wirklich so. Also ich glaube, dass sich das für unterschiedliche Produkte, gleiche Systeme oder ähnliche Systeme halt einfach aufbauen kann, die ich dann auch so benutzen kann für jedes unterschiedliche Produkt. Ein Argument oder ein Aspekt, den ich wichtig finde für Product Owner, ist halt, je näher wir einem wirklich von Continuous Delivery oder sogar Continuous Deployment kommen, glaube ich, desto einfacher könnten auch bestimmte Diskussionen und Gespräche mit meinen Stakeholdern werden. Weil es ist halt wirklich fertig, ne? Und da verweise ich dann so aus so einem Scrum-Kontext gerne nochmal auf die Definition of Done, dass wir uns miteinander vereinbart haben, wann ist denn wirklich irgendwie so ein Backlog-Item fertig oder als fertig zu sehen, anzusehen. Und für mich ist das nicht, ja, wenn der Code einfach nur gebaut ist, sondern der muss, finde ich, in die komplette Software, die wir da entwickeln, irgendwie integriert sein, muss getestet sein, automatisiert getestet sein auf einer Staging-Umgebung. Und eigentlich, genau wie du es eben auch mal erzählt hast, bräuchte es nur noch einen kleinen Druck auf irgendeinen Button im optimalen Fall, um das Ganze dann wirklich auch produktiv zu nehmen. Und das wäre zumindest der Anspruch, den ich hätte. Und je weiter ich davon weg bin, desto schwieriger werden aus meiner Sicht auch ganz häufig Austausch und Diskussionen mit Stakeholdern, weil die sagen, ja gut, aber ihr habt das Ticket doch umgesetzt. Warum können wir das immer noch nicht zur Verfügung stellen? Und allein aus dem Grund würde ich als PO, glaube ich, auch gucken, wie viel Zeit ich in diese Themen investieren möchte, wenn wir regelmäßig liefern wollen, um daraus zu lernen und ein besseres Produkt zu bauen.
So ganz uneigennützig finde ich halt, wenn wir über Continuous Deployment beispielsweise sprechen, dann muss ich eigentlich fast schon zwangsweise Arbeit investieren in das wirklich automatisierte Testen in ausreichender Art und Weise, sodass ich immer ein gutes Gefühl habe. Und ich hatte schon Kontexte, wo ich halt selber als Product Owner die ganze Testabteilung separat hatte und das Team das nicht selber getestet hat. Und dann ist man, ne, am Ende des Reviews, ja geil, das ist jetzt fertig, dann geht es in die Testabteilung, da liegt es eine Woche gemütlich rum und reift so vor sich hin und dann kommt ein ganzer Haufen Bugs rüber und du weißt, da muss ich jetzt alles noch einarbeiten, was halt total nervig ist, weil es halt nicht fertig ist. Und ich finde, die Teams, die ich hatte, die das sehr weit getrieben haben, mindestens mal auf Continuous Delivery, die waren jetzt, ich sag mal, gefühlt nicht so schnell wie andere, aber faktisch waren sie dann doch schneller, weil alle anderen ja immer wieder nacharbeiten mussten. Und das heißt aber, ich habe einen viel größeren viel größeres Vertrauen in Sachen, die über so eine Art Arbeitsweise rauskommen. Auch wenn ich das jemandem vorstelle, dass das schon fertig ist und gut ist, also im Sinne von, ne, da sind automatisierte Tests und so weiter. Und ich finde, zum Beispiel kann man auch bei Continuous Deployment, ich hatte es eben gesagt, ne, muss nicht für alle direkt freigeschaltet sein, aber es gibt ja auch Crowd-Tester beispielsweise oder ähnliches, so, wo man halt sagen kann, okay, hier ist ein bestimmte Test-Accounts, damit kann jetzt auch produktiv getestet werden, es kann bestimmte Sachen gemacht werden oder ähnliches. Und ja, das geht natürlich auch auf der Staging-Umgebung, aber dass wir da immer Leute im Smoke-Test-Sinne einfach mal drüber jagen, aber eben nicht im Sinne von, okay, das ist unser Gatekeeper, die Testabteilung, die etwas erst freigeben muss, weil es getestet hat und so weiter. Weil das war für mich immer mega intransparent im Sinne von, wie lange wird es wohl dauern, bis ich dieses Release jetzt wirklich rausbringen kann?
Ich musste gerade eben über deine Formulierung so schmunzeln. Ja, die scheinen erstmal nicht so schnell zu sein wie die anderen, ne? Also wenn man Continuous Delivery und Continuous Deployment irgendwie macht. Aber das ist, wenn ich da Geschwindigkeit vergleiche, so ein bisschen Äpfel und Birnen, ne? Also die einen arbeiten vielleicht schneller Tickets ab, ne? Product Backlog Items oder Sprint Backlog Items. Ich glaube aber, dass die Teams, die mehr in Continuous Delivery und Deployment investieren, kontinuierlicher Wert liefern, ne? Und nicht sich an dem Ticket abarbeiten messen. Ne? Also da bist du tatsächlich auch wieder bei so ein bisschen bei, ne, Velocity verglichen mit den Outcome, den wir irgendwie erzielen. Und das wäre für mich auch noch so ein positiver Punkt, wenn ich halt in Continuous Delivery investiere, dann bin ich, glaube ich, auch in der Lage, kontinuierlicher Wert zu liefern, den ich dann auch messen kann und an dem ich mich irgendwie messen lassen würde.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen mal beleuchtet, was so Vorteile, aber auch Nachteile, aber auch natürlich so ein bisschen unsere Meinung dabei ist. Ich frage mich immer, wenn wir uns das mal anschauen, was sind denn da Tipps, die wir geben können? Weil das ist, also es fühlt sich für mich nicht so einfach an, als könnte ich da jetzt Tipps für konkret irgendwie die Umsetzung geben. Aber vielleicht haben wir trotzdem irgendetwas, das wir Product Ownern mitgeben können. Was fällt dir da ein?
Ich habe ja gerade eben ganz kurz auch schon mal was zu der Motivation dieser Folge gesagt. Und in meiner Welt war es oft so, dass Menschen aus eher den technischen Bereichen zu mir kamen und gesagt haben, wir müssen in die Themen Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment Zeit investieren und uns damit beschäftigen. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt, als auch mit Menschen, die ich so begleite, dass dann manchmal zu schnell der Reflex kommt, ja, aber das bringt mir ja nichts bezogen auf neue Features und dann wären wir noch langsamer und jetzt sollen wir in was Technisches Zeit investieren. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Vorteile versucht aufzuzeigen, warum ich als Product Owner davon auch etwas habe. Und mein Tipp wäre, wenn jemand aus einer technischen Abteilung zu euch kommt mit diesen Themen, einfach offener in das Gespräch zu gehen und nicht direkt abzublocken oder zu sagen, ja, aber die drei Features, die sind mir wichtiger, als dass ich in sowas Zeit investiere. Weil natürlich ist das was mittel- bis langfristiges, bis ihr wirklich einen großen Mehrwert davon habt, je nach Kontext. Aber ich glaube, es ist einfach gut investierte Zeit und auch gut investierte Arbeit, weil ihr hinterher mit einem viel größeren technischen Qualität kontinuierlich Mehrwert für euren Nutzer und damit auch für euer Produkt und eure Company irgendwie liefern könnt. Und das heißt, versucht offener in diese Gespräche zu gehen und auch tatsächlich vielleicht mit eurem Team zusammen die Vor- und Nachteile solcher Schritte tatsächlich mal miteinander abzuwägen. Mein Gefühl ist, dass ihr mehr Vorteile finden werdet, als dass ihr Nachteile finden werdet. Auch rein aus Product Owner Perspektive.
Da möchte ich abschließend auch mal versuchen, einen Tipp zu formulieren. Weil ich glaube tatsächlich, ich habe das eben zwar schon gesagt, aber es ist es ist nicht trivial, aber es ist mir trotzdem wichtig, sich in dem Rahmen einmal Gedanken machen, wie viel Arbeit haben wir eigentlich? Weil dieses Thema transparent fertig sein ist so unfassbar wertvoll. Und auch zu wissen, dass das, was man gemacht hat, dass das funktioniert. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel regelmäßig echte Daten von Produktiv auf Staging übernimmt, nochmal Hinweis, ne? Denkt an die Anonymisierung, fragt bitte nicht, warum ich darauf hinweise. Aber alleine zu wissen, es ist so fertig, wie es gerade nur irgendwie sein kann und nach dem Review drückt irgendwer aufs Knöpfchen und es geht live, ist schon auch ehrlicherweise ein extrem geiles Gefühl. Und es vermittelt mir Sicherheit, es vermittelt mir auch Stolz, auch Werkstolz, auch auf das Team, auf die Zusammenarbeit und auf das, was wir qualitativ machen. Und selbst wenn da mal irgendwas passieren sollte, hat man ja normalerweise die Umgebung auch alles so gebaut, dass man entweder sehr schnell zurückrollen kann oder sehr schnell auf Sachen reagieren kann, indem man sehr schnell irgendwie einen Bug fixt oder ähnliches. Also ich denke da am Ende, du hast gerade gesagt, ne, man muss mit dem Team da über die Vor- und Nachteile sprechen. Ich glaube, da ist es sinnvoll, eben auch genau diese Informationen einmal auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, guck mal, so viel Arbeit haben wir normalerweise hinten raus, wenn wir dachten, wir sind fertig, ne, mit dem Release. Und wie viele Releases würde es dauern, bis quasi der Aufbau der technischen Infrastruktur sich amortisiert hat? Und ja, das ist eine klassische PO-Frage.
Und von mir vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich reinwerfen möchte, auch nochmal zur Klarheit. Natürlich braucht es sowas wie Continuous Deployment, das heißt auch den Schritt in die automatisierten Ausspielen auf die Produktionsumgebung, damit ihr sowas machen könnt, was man dann immer so den Amazons dieser Welt zuschreibt. Ne? Also wenn die angeblich ein paar hundert Mal am Tag deployen oder irgendwas verändern in ihrer Live-Umgebung, dann werden die etwas haben, was Continuous Deployment ist. Weil anders kann das natürlich überhaupt nicht funktionieren. Und aus meiner Sicht der große Vorteil ist, neben all dem, was ich mir da an manuellem Aufwand erspare und vielleicht an Qualität sicherstelle ist, oder an Qualität verbessere, ist, dass diese Veränderungen häufig auch ganz, ganz klein sind, die da natürlich deployed werden, wenn das hunderte Male an einem Tag passiert und ihr damit natürlich auch wieder in gewisser Art und Weise das Risiko von gewissen Releases reduziert. Ganz anders, als wir das in diesem Big Bang Release-Podcast-Folge hatten. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass man dafür auch ein digitales Produkt braucht, mit dem das in irgendeiner Art und Weise auch möglich ist.
Dann haben wir das Thema, glaube ich, für heute gut genug besprochen. Wenn ihr noch Ergänzungen oder auch Korrekturen habt, denkt dran, wir sind nur zwei Produkttypen, dann macht es ganz gerne entweder auf dem Blogpost zu dieser Folge oder auch gerne auf LinkedIn oder sonst wo, wo wir auch Informationen zu der Folge posten. Fühlt euch da wirklich frei. Und wenn ihr noch etwas habt, das ihr mit uns teilen wollt, sind die Orte auch genau richtig für euch. Von daher jetzt vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, wir haben euch einige gute Impulse geben können.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.